Hallo Arno.
Hallo Eugen. Long time no see.
Ja, in dem Fall ist es wirklich ein Monat, obwohl wir vorhatten,
Ja.
uns noch im Juli wiederzusehen.
Ja. Immer, das halt, man entwickelt dann immer so eine Sehnsucht nach dem Arbeitskollegen.
Ja, schon ein bisschen. Das ist, ich vermisse das. Das ist dann mein
Ja.
Anker in der Realität der Arbeit und der ruhende Pol. Du bist mein ruhender Pol. Das tut gut. Ich
Oh,
glaub, mein
das
Blutdruck
sagt mir
geht gerade schon
irgendwie.
runter.
Bei mir ist nichts mehr zu machen mit runtergehen.
So, also, was machen wir heute, Arno? Möchtest du einmal, ich glaube, ich habe letztes Mal vorgestellt, was wir im letzten Podcast so vorhaben. Sagst du, was wir
Ja, ich
heute
glaube,
vorhaben?
wir haben einiges vor. Wir sprechen in Hardwork mal wieder über einen Text von dir dieses Mal. Zu Europabildern im Spiel, kann man sagen, ne?
Ja, das fasst es gut zusammen.
Und den Titel kannst du dann nachher noch mal genau
Erklären.
wiedergeben. Ja,
Rechtfertigen Sie sich.
das schluckt sonst wieder 10 Minuten bei deinen langen Titeln. Und dann geht's wie immer in Softworks. Wir haben einiges gesehen, gespielt, gelesen und sprechen dann ein bisschen in der Antragserotik über
Genau.
Medienwirkungen, wobei ich da nicht wirklich informiert bin, aber das ist ein Thema, das mich gerade brennend interessiert.
Nein, das finde ich gut. Also da können wir halt nicht sehr viel Inhalt anbieten, sondern mehr Fragen aufwerfen und Call for Participation
Genau.
ausschicken.
Ja, springen wir gleich
Machen
in
wir
die
das.
Hardwork, oder? In die harte Arbeit.
Lass uns arbeiten.
Letztes Mal hatten wir einen Text von mir einfach mal so besprochen und dort darüber gesprochen. Das Gleiches haben wir heute vor. Und du hast einen Text von dir vorgeschlagen, wobei ich übernehme jetzt doch den Titel. Which button do I have to press if I want to play Europe? Imagination der europäischen Integration im digitalen Spiel. Also ich bin jetzt schon gespannt, auf welchen Knopf man dann auch drücken darf oder muss, um Europa spielen zu können. Bin ich sehr gespannt. Aber sag mir doch erstmal, kannst du ein bisschen was zum Kontext, also wie und warum dieser Text entstanden ist, sagen?
Naja, natürlich. Also meine Dissertation, die liegt jetzt schon länger zurück. Die war, ich glaube, 2013 fertig. Ich merke mir das ja nicht. Ich will es mir irgendwie nicht merken. Jedenfalls in meiner Dissertation habe ich mir die europäische Integration in Wochenschauen angeschaut und analysiert. Nicht nur angeschaut, sondern vor allem analysiert und ausgewertet. Wochenschauen für all die jungen HörerInnen, die nicht wissen, was das ist. Waren Nachrichten, die im Kino gezeigt wurden, und zwar vor jedem Film. Und dadurch in einer Zeit, gerade in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo bis zur Hälfte der Bevölkerung in Europa wöchentlich ins Kino gegangen ist, halt auch wirklich eine große Reichweite hatten. Und deswegen finde ich sehr interessant sind, um zu sehen, was hat eine Mehrheit der europäischen Bevölkerung von der europäischen Integration in den 1950er und 1960er Jahren überhaupt mitbekommen? Da denke ich, ist es sogar vielleicht relevanter, sich Wochenschauen anzuschauen als Zeitungen, weil Zeitungen haben nicht so viele gelesen. Und es ging ja, es geht in der politischen Kommunikation, vor allem in Demokratien, na, das ist Unsinn, in der politischen Kommunikation geht es immer darum, dass eine möglichst breite Bevölkerung erreicht wird für gewisse Fragen, vor allem wenn es um Fragen kollektiver Identität geht, also mit Fragen der Legitimation eines Staates, aber auch von Staatenbündnissen wie eben der heutigen Europäischen Union. Damals war das noch die Montanunion, später die spätere EG und Euratom.
Und
Achso, ja, warte,
erschienen
Entschuldigung, ich
ist der
habe dir
Text
ja,
wo?
jetzt habe ich, also das ist die Dissertationsseite und ich habe einen Professor an der Uni Wien gehabt, den Thomas Schmale, den ich sehr, sehr geschätzt habe, der ist mittlerweile emeritiert, der auch ein sehr, sehr schönes Buch zur Identität Europas geschrieben hat, das mich sehr inspiriert hat und auf das ich mich viel bezogen habe. Und der hat mir später eingeladen, als ich mich schon mit digitalen Spielen auseinandergesetzt habe, ob ich mir nicht mal überlegen will, wie weit die EU oder die europäische Integration sich in digitalen Spielen, also in Computerspielen, wiederfinden lässt. Es kann sein, dass ich ihm den Floh mal ins Ohr gesetzt habe bei irgendeinem Gespräch. Jedenfalls fand er das ziemlich gut, hat mich eingeladen. Ich habe in seiner Ringvorlesung eine Vorlesung an der Uni gehalten Und dann hatte mich gebeten oder hatte mir vorgeschlagen, dass wir doch daraus ein Paper machen könnten für die historischen Mitteilungen. Das, der Kurztitel, der Langtitel ist, glaube ich, Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft, also eine der größeren Geschichte-Zeitschriften im deutschsprachigen Raum.
Ja. Und hier sind wir jetzt und haben einen Text. Ich fand ganz interessant, es gibt ja ein Abstract hier und der erste Satz war ja, gibt es eigentlich Computerspiele, in welchen SpielerInnen versuchen könnten, die Zukunft oder die vergangene Geschichte der europäischen Integration zu gestalten? Ich muss dazu sagen, ich kannte den Text ja nicht und habe mir als allererstes notiert, vermutlich spielen die nur imperialistisch gedacht irgendeine Rolle in digitalen Spielen. Ich wurde, glaube ich, nicht ganz enttäuscht von diesem ersten Gedanken, oder?
Naja, die Frage ist, man kann es auch umdrehen, was ist Europa in Computerspielen? Was stellt man sich darunter vor? Das war auch die Frage, der ich nachgegangen bin. Also gibt es überhaupt die EU in Computerspielen? Ich meine, die Frage ist berechtigt, weil die Europäische Union hat bei den meisten Menschen ein Identitätsproblem. Es ist nicht so gut verankert in unserem kollektiven Bewusstsein als Teil unserer Identität. Also schon ein bisschen immer. Also wir Europäerinnen sehen uns alle als Europäerinnen. Aber am Ende dominiert dann doch leider immer der Nationalstaat. Was man dann auch merkt, immer wenn es problematisch wird. Und da war die EU nie besonders gut im Vergleich zu anderen ebenso erfundenen Kollektiven, weil der Nationalstaat ist ja nichts anderes. Irgendwann hat man sich entschieden, jetzt erfinden wir das und untermauern es mit viel Mythos und so weiter. Und das hat dann ziemlich gut geklappt. Es hat auch recht blutige Auswirkungen teilweise, aber es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und bei der EU hat das nie so gut funktioniert. Hat bis jetzt noch immer so den Makel, ein Elitenprojekt zu sein, das so ein bisschen aufgepfropft wird auf den Rest der Bevölkerung. In meiner Dissertation habe ich gezeigt, dass das für die unmittelbare Nachkriegszeit nicht stimmt. Tatsächlich war da ein teilweise sehr viel stärkeres Bewusstsein an europäisches da, natürlich auch, um das Trauma des Zweiten Weltkrieges zu überwinden. Und seitdem hadert halt die Europäische Union damit, dass sie eigentlich nicht sehr gut im kollektiven Bewusstsein oder in der kollektiven Identität verankert ist. Also das heißt, vereinfacht gesagt, dass man sich als Europäer, als Europäerin identifiziert, als Teil dieser Gemeinschaft. Das funktioniert manchmal, sehr oft funktioniert das nicht, vor allem immer, wenn es brenzlig wird und was mich halt besonders aufregt, ist, wenn dann auch plötzlich wieder Grenzkontrollen aufgezogen werden, die ja überhaupt keine praktische Funktion haben, sondern eigentlich wieder reine Identitätspolitik sind. Aber weil halt der Nationalstaat da tiefer verankert ist. Und mich interessiert, warum das nicht funktioniert hat. Also es gibt doch nicht sehr viel Forschung dazu. Ich habe mich viel mit Forschung zur Geschichte der europäischen Identität beschäftigt und dann werden halt immer die Arbeiten von Philosophen, Philosophinnen angeschaut. Manchmal schaut man sich auch die legislativen Texte an oder die Gründungsdokumente. Aber was so die Bevölkerung davon sieht, wird meistens ein bisschen übersehen. Und dabei ist das halt sehr wichtig, sich das anzuschauen, wo es ist oder wo es eben nicht ist, wie bei Computerspielen.
Ja. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, oder was ich sehr wichtig fand, dass, das hast du ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, dass das Politische des Alltagslebens generell in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich kaum eine Rolle spielt. Also, wobei die Eindrücklichkeit zum Beispiel dessen, dass ich als Kind von einem Tag auf den anderen, ich komme ja aus einer Grenzregion, dann da keine Schlagbäume mehr hatte, das hat mich eigentlich bis heute geprägt. Und was denkst du, wo das herkommt? Also, dass man da immer diese Hochkultur so sehr betont, die Alltagskultur so ein bisschen ausspart, also gerade bei diesen wichtigen, auch immer sich wiederholenden Dingen. Also man fährt ja dann eben 100-mal über eine Grenze, wenn man da in der Gegend wohnt, zum Beispiel. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen.
Das ist, um kurz darauf zurückzugreifen, das ist auch eines der Bilder, das im Wochenschauen ganz zentral war, also die aufgehenden Schlagbäume oder Grenzbalken. Das funktioniert, das ist eindrücklich, das kommuniziert in ganz wenigen Sekunden, worauf es hinauslaufen sollte bei der Europäischen Union. Es ist halt der Makel des Elitenprojektes, hat halt seinen Grund. Es waren immer sehr engagierte PolitikerInnen, PhilosophInnen, KünstlerInnen auch, die dahinter waren. Und ich habe auch mich auseinandergesetzt, aber eher am Rande mit, es gab so Werbefilme für Europa, die waren extrem verkopft, haben dann immer sehr viel mit der Hochkultur Europas argumentiert. Und das ist halt was ganz anderes als zum Beispiel die für uns teilweise auch dann immer sehr, sehr platte und pathosgeladene US-amerikanische Identität, wo halt auf eine viel basalere Art und Weise kommuniziert wird. Und auch im Vergleich, ich glaube, irgendwo habe ich im Text den Begriff des banalen Nationalismus, den fand ich sehr schön, ich habe jetzt vergessen, wer den geprägt hat, müsste man nachschauen wieder, der auch zeigt, wie gut mittlerweile unsere nationalen Identitäten eingespielt sind, weil sie auf so vielen Ebenen die ganze Zeit immer wieder neu kommuniziert werden. Also ich glaube, im Beispiel von Österreich habe ich da gesagt, dass da auch sehr viel über Kulinarik geht, also über das Essen, das Wiener Schnitzel, das auch wirklich dann auch von rechten Parteien regelmäßig hervorgeholt wird, weil es eben so gut als Identitätsanker funktioniert. Sehr viel halt über die Populärkultur, man identifiziert sich auch über Fernsehserien über Musik, also gerade in Österreich ist da auch, dass es überhaupt sowas gibt wie den Austropop und es gibt ja ein Lied von Reinhard Fendrich, das I am from Austria, das wirklich extrem viele Österreicherinnen können, das glaube ich teilweise viel besser funktioniert noch als die österreichische Hymne, die wiederum nur sehr wenige Österreicherinnen kennen, wird ja auch bei Nationalspielen, bei Fußballspielen regelmäßig gespielt, ich meine die Hymne auch, nur da kann dann halt niemand mitsingen. Also das sind dieses Beiläufige ist extrem wichtig für das Funktionieren eines eines Kollektivs. Und ich finde, am besten erkennt man immer die Funktion oder die Notwendigkeit dieser Kommunikation, wenn es nicht mehr klappt. Also wenn zum Beispiel nach, weiß nicht wie vielen Jahren, nach 70 Jahren die Sowjetunion aufhört zu existieren, obwohl viele Menschen gedacht haben, die wird für ewig bestehen. Oder auch Jugoslawien, das sehr gut funktioniert hat als Identität für lange Zeit. Ich meine, auch sehr fokussiert halt auf die Führungspersönlichkeit von Tito. Aber wo man dann gesehen hat, das kann innerhalb von Tagen dann einfach wegbröseln. Und bei der europäischen Identität hat man es auch damit gemerkt, wie fragil sie ist, dass es zum Brexit kommen konnte. Also dass es wirklich eine vorstellbare Alternative war, da wieder rauszugehen. Nochmals gratuliere zu dieser extrem dämlichen Entscheidung.
Ich habe auch ein bisschen, also vielleicht ist der Gedanke auch dumm, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Europäische Union, also die hat ja jetzt schon eine sehr lange Geschichte und besonders, sagen wir mal, in den ersten zwei Dritteln ihrer Existenz war es ja nicht in dem Sinne ein demokratisches Projekt, weil es von bottom-up sozusagen kam, sondern konstruiert wurde und erstmal von oben herab bestimmt wurde im gewissen Sinne und dadurch eine gewisse Fremdheit vielleicht auch geblieben ist. Und ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so, muss ich sagen, aber insbesondere auch in vielen Ländern gab es ja dann auch Abstimmungsprozesse, ob man beitreten möchte oder nicht. Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch das so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, dass man sich da so schwer tut, auch im Alltag um sich herum da Dinge zu finden, die einen damit verbinden.
Okay, ich fasse mal zwei Gedanken. Das erste, einfach jetzt ein bisschen polemisch zurückgespielt, Nationalstaaten sind ja nichts anderes. Ich kenne nicht einen Nationalstaat, der von einer aufmüpfigen Bevölkerung gefordert wurde, sondern der wurde genauso von halt in unseren Fällen Kaisern aufgepfropft oder halt, meistens waren wirklich Kaiser involviert, muss man dazu sagen. Es kam auch nie von unten. Man kann jetzt länger argumentieren über die deutsche Nation und dass es da schon so eine Art bürgerliche Bewegung dafür gab, aber trotzdem, die Nation wurde dann von oben nach unten durchexerziert, weil sie einfach eine irrsinnige praktische Funktion erfüllt hat. Also ein stehendes Heer wäre ohne den Gedanken einer nationalen Identität nicht möglich gewesen. Es hilft doch irrsinnig bei einer, sagt man, Steuermoral und so weiter. Also es hat auch sehr viele, sagen wir, positive Funktionen. Es kann halt auch sehr brutale Auswirkungen haben, weil für das Wir-Kollektiv muss es auch immer die anderen geben, also den Gegner quasi. Das ist auch vielleicht so ein Grund, dass man sich entschieden hat, bei Europa das nicht mehr als, also die klassischen europäischen Nationen haben sich ja immer auch im Gegensatz zu einer Nachbarnation herausentwickelt. Also da gab es ja dann auch jahrhundertelange Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland. Sowas sollte überwunden werden. Also ich kann mir vorstellen, dass da einfach ein sehr utopischer Gedanke war, dass halt dieser billige Weg des damit es ein Wir gibt, muss es zumindest einen anderen geben, den wollte man nicht gehen. Und auch dieses Vereint in Vielfalt, das ist halt sehr schwierig, einfach zu kommunizieren. Es hat halt, also Entschuldigung, nicht es hat halt, sondern wo ich jetzt eigentlich hingehen wollte, ist ein zweites Problem, das es gab, ist, dass es wurde nicht so aufgepfropft, sondern es wurde schon, die EU wurde von demokratisch gewählten Regierungen beschlossen. Die wurde nicht von irgendwelchen grauen Eminenzen beschlossen, sondern die wurde von den gewählten Vertretern beschlossen. Insofern ist sie auf jeden Fall demokratisch, so wie alle unsere Gesetze. Also unsere Gesetze werden ja auch nicht durch Volksabstimmungen so entschieden, sondern eben durch Volksvertreter, Volksvertreterinnen. Das war auch bei der EU der Fall. Was es allerdings gab, ist, dass sehr oft gern das Spiel gespielt wurde, dass unangenehme Entscheidungen outgesourced wurden auf die EU. Also sie wurden von uns mitbestimmt, von unseren Vertreterinnen, aber dann konnte man sagen, naja, das war wieder die EU, die uns da aufzwingt zu diesem Sparpaket, zu diesen Korrekturmaßnahmen und so weiter und so fort. Und man konnte, es ist ein gemeines Spiel, aber das hat natürlich auch einer europäischen Identität geschadet, weil dadurch war die EU eigentlich immer die anderen, die im schlimmsten Fall halt die Eurokraten.
Ja. Gehört ja dann auch wieder im Prinzip zu dem, was du eigentlich auf die andere Seite zumindest von dem, was du dann eben schon den banalen Nationalismus genannt hast. Also man hat dann als das andere dann die EU zum Beispiel. Yeah. Ja, jetzt, also im Text haben wir jetzt eigentlich deine ersten drei Abschnitte schon durchgeackert, in denen es nämlich genau um diese Fragen geht. Also was meinen wir eigentlich mit europäischer Integration? Warum sollte man sich das in Medien anschauen und so weiter und so fort? Und dann gehst du auf Spiele ein, wenn ich das richtig...
Genau, dann stelle ich mir die Frage, also so die ging, also am Anfang sage ich ja polemisch, sowas kann sich wahrscheinlich niemand vorstellen. Und dann mache ich mich auf die Suche, gibt es überhaupt Europa irgendwo in digitalen Spielen?
Ja, man tut sich erstmal ein bisschen schwer, oder?
Ja, also es ist halt, man tut sich ja überhaupt schwer, die EU zu finden, weil es ist auch in es gibt zumindest in Serien, gibt es so ein paar Sachen und Doku-Serien auch. Schon, ich fand auch immer spannend die Frage, wo kommt sie denn in Spielfilmen wirklich vor? Da tut sich auch schwer, und bei Spielen ist es dann nochmal mehr so. Also ich habe es dann eigentlich aufgeteilt in zwei, es gibt so zwei Sets von Spielen, wo Europa vorkommt. Das eine sind Serious Games oder im weitesten Sinne Serious Games. Teilweise einfach, großteils, na, ich überlege, sind alles Werbespiele, die ich hier genannt habe. Also es sind, zum einen gibt es zwei Beispiele aus Deutschland, aus den 90er Jahren. Ein Werbespiel vom Auswärtigen Amt, da muss ich jetzt wieder nachschauen, wie er das... Ah, das ist Auf dem Weg nach Europa. Das ist, ja, so wie man sich ein Werbespiel des Auswärtigen Amts aus den frühen 90er Jahren vorstellt.
Der Titel nimmt einen richtig
ja,
mit.
Ja, es ist halt auch, es gibt ein paar Geschicklichkeitsspiele, sehr viele Quiz. Die Quiz sind auch, sehr gewollt lustig. Ich habe das eine Beispiel genannt. So eine Frage ist, was feiern die Franzosen an ihrem Nationalfeiertag, dem 14. Juli? A, den Gewinn der Weltmeisterschaft im Bull, B, den Sturm auf die Bastille oder C, die Erfindung des Pastis? Das ist schon, also da wird mit Stereotypen nicht gespart. Ich glaube, sie wollen auch unbedingt, dass jeder ein Erfolgserlebnis hat und die richtige Antwort weiß.
So ein bisschen Asterix-Niveau, finde ich. Also, dass man Asterix in jedem Heft
bitte so eine andere Version. Bitte schmier nicht Asterix.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Die spielen ja auch sehr mit
Ja, aber Asterix macht das halt wie Konter. Das ist liebevoller.
Ja, natürlich.
Aber gut, ich meine, du sagt man, du verteidigst quasi den Zugang und ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist ja auch lieb gemeint. Es ist ja nicht, es ist ein freundliches Spiel mit Stereotypen. Ja. Ich finde es halt nicht wirklich lustig.
Ich frage mich da auch, ehrlich gesagt, also ich meine, das Spiel ist ja jetzt alt, also 1990er Jahre schreibst du, ich habe es jetzt gerade nicht
92, genau, glaube ich, ist es.
92, ob es auch so ein bisschen an unseren Rezeptionserwartungen an so ein Spiel auch liegt, dass das auch heute einem ganz furchtbar vorkommt. Ich frage mich, wie hätte man es damals wahrgenommen? Also,
ich glaube nicht, dass das viele gespielt. Also es wurde gespielt, weil es gratis war und verteilt wurde. Ich habe mich damals auch herumgefragt. Ich habe es mir angeschaut. Es ist halt auch im Vergleich zu den damaligen Spielen, also 92, es wirkt es halt wie ein Spiel aus den mittleren 80er Jahren mit dem Quiz und dann gibt es irgendwelche Geschicklichkeitsspiele, wo irgendwie Börsenkurse und so manipuliert werden. Es reduziert die EU auch sehr auf die Wirtschafts- und Finanzgemeinschaft.
Ja.
Also das war das eine, dann das viel interessantere, ja, das war jetzt eigentlich, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mir ziemlich viele Walkthroughs angeschaut. Und das eigentlich Interessantere ist das Werbespiel Abenteuer Europa. Das war von der SPD. Und das fand ich spannend, weil das hat genau das versucht, wo ich mir immer dachte, in diese Richtung müsste es gehen. Da geht es eben nicht jetzt irgendwie darum, ach, wieder die Stereotypen der Länder rauszuholen und blonde Niederländerinnen in Holzklocks auftanzen zu lassen, sondern da spielt man einen investigativen Journalisten, der einem europaweiten Umweltverbrecher-Syndikat nachspürt. Also ist sogar noch relativ aktuell, muss man sagen. Und der Werbeaspekt ist halt, dass man hin und wieder Unterstützung von einer SPD-Abgeordneten beim Europaparlament bekommt. Allerdings ist es jetzt auch nicht versteckt. Das ist, die SPD ist da hinten und vorne fett aufgedruckt auf dem Spiel. Das war einfach ein Werbespiel. Also so, wenn man sich nur die Story anschaut, wirkt es schon um einiges intelligenter. Es sind dann auch, ja, das ist auch so die Zeit und die Werbespiele, die Dialoge sind manchmal ein bisschen cringig, würde ich sagen. Ja. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war das eine interessante Richtung. Es kam dann nie was nach.
Ich fand diesen Satz so schön, also aus deinem Text, der Protagonist erhält im Narrativ des Spiels von einem Informanten namens Dreifinger-Piet telefonisch einen Hinweis auf eine riesen Umweltschweinerei, für die ein gewisser Krunk die Verantwortung trägt. Ich finde das so, das hat so einen herrlichen 90er-Jahre-Touch, allein schon diese Zitate, das finde ich ganz wunderschön.
Ja, also das ist eben, also auch da ein zweischneidiger Schwert, aber ich schätze es sehr für die Ambitionen und auch, dass es mal darum geht, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die gemeinsame Justizpolitik ins Zentrum zu rücken und die Arbeit von Europol, also etwas, was ja tatsächlich stattfindet, aber sehr selten in unsere Wahrnehmung eindringt.
Zu den jeweiligen Auflagen kann man wahrscheinlich wenig sagen. Ne?
Ich müsste es mir heute nochmal anschauen. Vielleicht habe ich da jetzt bessere Möglichkeiten, dem nachzuspüren. Damals habe ich da nicht sehr viel dazu gefunden. Es ist so, ich glaube, damals war ja noch die Zeit, als Twitter nicht ganz böse war, habe ich herumgefragt. Es kannten schon viele beide Spiele. Also es viele, die halt...
Beide?
Ja, also auch die viele Arme, die auf dem Weg nach Europa gespielt haben. Es war ja nichts da. Man hat sich über alles gefreut. Also ich weiß noch, Werbespiele wäre auch so ein Thema. Das fände ich ja sehr spannend, wenn es da mehr dazu gibt.
Ja,
ich habe mich so gefreut natürlich. Über jedes und ob es jetzt vom Kellogg's Tiger war oder ich habe die unsinnigsten Werbespiele gespielt. Ein eigentlich sehr lustiges auch Adventure von der Bank Austria. Das Arnie Goes for Gold. Ach, wunderschön, da sollte man mal auf österreichische Identität ein bisschen abklopfen. Allein der Name Arnie. Gut, aber jedenfalls, das sind die zwei aus den 90er Jahren. Dann habe ich nur ganz kurz noch reingeworfen, noch zwei gefunden, die lustig sind, aber wo ich davon ausgehen würde, dass die Nutzerinnenzahlen sich in dreistelligen bis vierstelligen Bereich befindet. Das eine war ein Werbespiel der EZB, ich glaube der EZB, ja, Economia, the Monetary Policy Game, wo man alles machen musste, um die Inflation niedrig zu halten. Stunden des Spielspaßes, ich habe es mir angeschaut. Und dann gab es noch CAP Odyssey, also CAP, die Common Agricultural Policy, die gemeinsame, wie heißt die bei uns, gemeinsame Landwirtschaftspolitik, die für ein Land besonders wichtig ist, nämlich Frankreich, das das setzt sich da extrem ein für seine Bäuerinnen und die haben auch dieses Werbespiel finanziert. Das war so eine Art Farmville-Klon mit sehr viel erzieherischen Anspielungen, die das erklärt haben. Hm. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen,
dass es wirklich ganz hübsch. Aber das sind wir schon in den 2010er Jahren, oder?
Da sind wir jetzt in den 2010er Jahren. Also das, die letzten zwei waren, ich nehme an, Flash-Spiele oder halt Browser-basierte Spiele, die nicht sonderlich zugänglich waren, aber eigentlich ganz hübsch gemacht beide. Und das war's dann. Also seitdem habe ich nicht, ich habe mich jetzt aber nicht für diesen Podcast wieder auf die Suche gemacht. Ich glaube, das war es im Großen.
Ich hatte tatsächlich im Apple Store mal einfach nur Europe oder
das hätte ich auch. Und erzähl.
Ähnliches eingegeben und es kam nur sehr, sehr wenig raus. Also nicht Europäische Union, sondern einfach nur Europa. Dann gab es nur ein paar Truck-Simulatoren, was ja an sich schon interessant ist. Und Fußball gab es ein-, zweimal und insbesondere sehr viele Kriegsstrategiespiele.
Ah, wundervolle Überleitung. Da sind wir jetzt dann beim letzten Teil des Papers, nämlich Europa in der weil meine Frage war dann, okay, das ist jetzt mehr so nischig gewesen, aber was sieht die Masse? Was kommt in AAA-Games von was sieht man in AAA-Games von Europa? Und jetzt meine Frage an dich, was du hast es ja so ein bisschen angesprochen am Anfang, was hättest du dir erwartet, was es ist?
Ja, ich wurde eigentlich durch deinen Text so ein bisschen bestätigt. Also ich hab vor allem Kriegsspiele erwartet. Also also was mich ein bisschen so auf eine falsche Fährte geführt hat oder vom Gedanken her in die falsche Richtung ging, war einfach, dass du ja von Integration sprichst, aber ich im Kopf hatte EU als Konstrukt und ich hatte auch tatsächlich das von dir genannte Battlefield 2 Add-on Euroforce gespielt, sehr viel mit meinem Freund Thomas, liebe Grüße.
Du bist deine Primärquelle, cool.
Ja, und deswegen, vielleicht liegt es auch ein bisschen da dran, aber deswegen gingen meine Gedanken vor allem in diese Richtung, dass man immer so als, als Partei in so einem Konfliktszenario dann die EU zum Beispiel wählen kann.
Was ja irgendwie sehr, sehr ironisch ist, weil die EU sehr viel ist und sehr viel kann, aber eines ist sie eben überhaupt nicht, nämlich eine Militärunion. Die Versuche, die Westeuropäische Union, das wäre das Europäische Militärbündnis gewesen, sind mindestens zweimal ordentlich gescheitert. Auch Versuche einer gemeinsamen Außenpolitik scheitern regelmäßig. Und gerade wenn man so auf so Spiele schaut, wie eben das Euroforce in Battlefield 2 oder das Nachfolgerspiel, jetzt muss ich kurz nachschauen, Battlefield 2142, ist ja dann extrem ironisch, weil in dieser Zukunftsvision kämpft überhaupt eine hochmilitarisierte Europäische Union gegen China. Also das sind die zwei Big Player in der Zukunft. Und nach heutigem Stand würde ich sagen, dass Europa nicht auf dem Weg dorthin ist, vorsichtig formuliert. Aber in Spielen muss Europa immer übersetzt werden zu einem, meistens wird es da dargestellt in solchen Spielen, und da gibt es so ein paar, jetzt nicht unendlich viele, aber ein paar so Strategie-Taktik-Spiele, auch Global-Strategie-Spiele, da fällt die EU immer dadurch auf, dass sie technologisch am höchsten entwickelt ist, hoch spezialisiert, also nie so auf Masse, wenig Personen, aber das Gerät, das sie benutzt, ist ein Wahnsinn und on top. Und das ist, ich finde interessant, diese Sicht der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, die, glaube ich, ein bisschen einem Wunschdenken der USA entspricht, in der Welt halt vor Trump, einen gleichberechtigten Partner zu haben, weil die längste Zeit musste eigentlich die USA die Verteidigungsrolle für Europa übernehmen. Das war so ein bisschen der Deal nach der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Ja, ich bin schon gespannt, wenn wir in 5 Jahren nochmal über das Thema sprechen, was sich bis dahin getan hat. Im Moment scheint sich da ja schon einiges zu verschieben, auch innerhalb der EU.
Ja, naja, das ist so eine Binsenweisheit, wenn man sich die Geschichte der Integration anschaut. Es braucht immer eine saftige Krise, dann geht ordentlich was weiter bei der Integration. Immer wenn es Europa zu gut geht, passiert gar nichts. Alle kochen ihr eigenes Süppchen und dann kam die Suez-Krise, die Ungarn-Krise und dann ging plötzlich wieder etwas weiter. Die Ölkrise, immer diese Momente, wo gemeinsam Krise war, die hat, also es ist halt ein bisschen traurig, dass Europa dann immer eine Krise braucht, dass man dann draufkommt, ach ja, vielleicht sind wir doch gemeinsam stärker, wir sollten nicht alle unser eigenes Ding machen. Ein Spiel, auf das möchte ich nur hinweisen, weil das fand ich so lustig, auch vor dem jetzigen, vor der jetzigen Situation, ist nämlich Shattered Union, ein Strategiespiel, wo die USA in einen Bürgerkrieg untergehen und ich glaube, 6 oder 7 Fraktionen da gegeneinander kämpfen. Und eine Fraktion ist eine Expedition Force der EU, die versucht, wieder für Ordnung zu sorgen. Also wo die EU die Rolle des Weltpolizisten übernimmt.
Ja. Ja. Heißt, also wenn du das jetzt so weit zusammenfassen würden, was wären so die zentralen Imaginationen Europas oder der Europäischen Union?
Naja, also wenn wir jetzt AAA-Games nehmen und wirklich die Populärkultur, also wo jetzt nicht irgendwelche politischen Akteure dahinter standen, also das, was einfach nur so wahrgenommen wird oder auch teilweise Stereotype, die bedient werden, sind tatsächlich die EU als Militärbündnis oder als Militärblock oder im weitesten Sinne als diplomatischer oder politischer Block. Das ist ja auch für viele europäischen Föderalisten oder Europäisten oder wie auch immer man sie nennen mag, das Ziel. Also das wäre ja auch das Ziel einer tatsächlich funktionierenden Europäischen Union, dass mit einer politischen Union auch eine Verteidigungsunion, eine effektive da ist. Die ist witzigerweise in den Köpfen der Menschen schon da. Also das müsste man halt weiter untersuchen, was das bedeutet. Heißt das, es wäre eigentlich, ist das ein Wunsch der Bevölkerung, der einfach von den Regierungen nicht wahrgenommen wird? Oder ist das nur eine sehr amerikanische Sicht der Dinge? Es kann auch sein, es entspricht natürlich auch einer Wunschvorstellung vor allem der osteuropäischen Staaten, wo viel mehr der Wunsch nach einem Sicherheitsbündnis da ist, während West- und Zentraleuropa ja sehr verwöhnt ist, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wo dieser Wunsch einfach weiter weg ist, das ist so eine Frage, die finde ich, die könnte man als Forschungsfrage mal für ein Projekt oder zumindest für eine Publikation sich daran nehmen. Es wäre auch, ich glaube, durchaus sinnvoll, wenn sich die Akteure der europäischen Integration sich aktiver mit diesen Fragen auseinandersetzen. Es ist jetzt auch gemein, sie setzen sich schon sehr aktiv damit auseinander. Es kommt nur so selten was Gescheites raus.
Also ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ob jetzt vielleicht sowas fehlt wie, wie formuliere ich das? Also ich habe letztens Forza Horizon 5 gespielt.
Okay, ich bin gespannt, wann wir da einander
treffen. Das spielt in Mexiko. Ja. Und da ist mir extrem aufgefallen, dass dieses Forza Horizon 5 von dem mexikanischen Tourismusministerium oder so ähnlich gefördert wird, und zwar ordentlich. Und dadurch diese ganzen, dieses Sightseeing, was man da machen konnte, das wurde sozusagen staatlich unterstützt. Und da habe ich mich gefragt, ob es Sinn machen würde, also wenn man denn überhaupt sowas will, ist ja auch nochmal eine Frage, Propagandaministerium und so, dass man versucht, wirklich in die AAA-Games reinzukommen, anstatt dann zum Beispiel die 50er-Auflage Serious Games zu haben am Ende.
Ja, also ich glaube, die Serious Games, das wurde auch wieder fallen gelassen. Das war so eine Phase, wo alle sich darum bemüht haben. Also Serious Games an sich haben sogar einen Aufschwung gerade, aber die kommen jetzt eher aus der Zivilgesellschaft heraus und weniger aus von oben befohlen. Ja, ich fände das eigentlich gar nicht so blöd. Das ist ja etwas, was man ganz geläufig beim Film ja macht, zum Beispiel, dass da gefördert wird, eben, wenn die Staaten das machen. Und das könnte die EU durchaus auch machen und schauen, dass einfach gewisse Aspekte, unser tägliches Leben wird ja sehr bestimmt durch Politik, die kollektiv von uns Europäerinnen im Parlament und auch im Europäischen Rat und Europarat und so weiter bestimmt wird. Aber wir sehen sehr wenig davon, also das könnte man durchaus sichtbarer machen. Man müsste es halt immer ein bisschen runterbrechen und plakativ machen. ich bin jetzt leider auch nicht der Profi, in wie man sowas gut werbetechnisch umsetzt, aber dass man sich halt überlegt, was wären Ikonen Europas, die man da auch beim nächsten Forza zum Beispiel reinbringt. Das. Aber ganz ehrlich, ja. Ich finde, das müsste man den Profis überlassen. Wenn ich da jetzt irgendwelche halbseidenen Vorschläge mache, bringt das auch nichts. Ich kann immer nur sagen, was nicht funktioniert. Das ist sehr gemein.
Ja. Ja, man muss auch bei so bei diesen Filmförderungen, wo es dann geht, oh, wir haben dann einen Schauspieler aus Österreich oder Deutschland oder was auch immer dabei und dafür kriegen die dann 200.000 Euro für ihren Film oder so. Das finde ich auch immer ein bisschen.
Naja, es hat ja auch eine zweite Funktion, dass einfach die Filme unterstützt werden. Also ich weiß auch von Filmen, die spielen in Salzburgischen, werden dann aber vom Land Brandenburg finanziert und dann werden zwei Szenen dort im Wald gedreht. Und dann steht halt im Abspann finanziert mit Mitteln der Dings. Aber tatsächlich haben sie ermöglicht, einen Film zu machen und das ist auch, finde ich, schon ein etwas Wichtiges. Also, das wäre eine Frage, weiß ich gar nicht, inwiefern auf europäischer Ebene digitale Spiele auch als Kulturgut, als europäisches gefördert würden. Könnte nicht schaden.
Ja, auf vielen Ebenen nicht. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen Schlusspunkt. Das sind nämlich schon 36 Minuten vergangen. Und wir springen einfach jetzt zum nächsten Punkt, nämlich den Softworks.
Perfekt.
Perfekt. Softworks heißt, was haben wir gesehen, gespielt, gelesen? Was hast du gesehen, gespielt, gelesen?
Was habe ich gesehen, gespielt, gelesen?
Fangen wir mal mit dem Sehen an.
Beim Sehen? Naja, ich wollte eigentlich mit Spielen anfangen. Ich würde das nicht.
Nein, ich möchte das sehen.
Möchtest du mit Sehen an? Mit dem Auge?
Nein,
anfangen?
Dann kriegst du deinen Willen, nein. Sprechen wir jetzt über Spiele.
Danke sehr. Ich habe nur alte Filme gesehen. Ich meine, da würde ich eher dich dann fragen. Ansonsten, dann mache ich es mal kurz, meine Softworks. Meine große Begeisterung ist das Steam Deck, das ich mir jetzt geleistet habe. Nachdem ich, glaube auch über ein Jahr mit dem Gedanken gespielt habe oder noch länger und dann immer wieder mich dagegen entschieden habe, weil ich es für einen Unsinn halte. Und jetzt macht es mich doch sehr glücklich. Weil etwas, was mich tatsächlich unglücklich gemacht hat, ja, das ist ein totales Luxusproblem, ich weiß, ist, dass ich eigentlich grundsätzlich ein PC-Spieler immer war, aber mittlerweile am PC nicht mehr spiele, weil der PC ist mein Arbeitsgerät. Und ich habe irrsinnig, ich weiß nicht, ich habe eine innere Hürde, auf meinen Arbeits-Windows-PC zu spielen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht genau erklären. Ja,
ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich weiß auch nicht genau.
Ich weiß nicht, wie viele Spiele auf Steam mittlerweile. Und hin und wieder zwinge ich mich so ein bisschen zu spielen und dann lasse ich es aber immer recht bald, weil es fühlt sich einfach nicht so gut an. Und jetzt habe ich quasi meinen PC halt in einem Switch-ähnlichen, etwas größeren Gerät und merke schon, wie gut mir das tut, weil diese Gerätetrennung bringt mich jetzt dazu, die ganzen Spiele, die ich mir schon seit Jahren vorgenommen habe, darauf zu spielen. Also muss auch sagen, der Grund dafür, das Steam Deck zu kaufen, war, dass ich unbedingt Baldur's Gate 3 spielen will. Und das hat halt am PC nicht so gut geklappt. Und ich weiß von der Aurelia Brandenburg, vielen Dank nochmal für den Tipp, dass Baldur's Gate 3 sehr gut auf dem Steam Deck funktionieren dürfte. Und ich glaube, das tut's auch.
Ja, die ist ja auch eine begeisterte.
Ja, die hat mich da auch sicher mit dazu überredet. Und der Adrian auch. Shoutout an den Adrian hier. Tatsächlich habe ich jetzt aber Baldur's Gate so ein bisschen angespielt und dann habe ich die ganzen kleinen Spiele wieder entdeckt, die ich auf Steam habe und die ich nie so angerührt habe. Also was ich jetzt spiele die ganze Zeit auf meinem Steam Deck ist Tarsis, Howl und Dorfromantik. Auch schon alle haben einige Jahre am Buckel. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich Tarsis, das ist eines dieser ersten Würfel-Rollenspiele.
Wird der ganze Pile of Shame abgearbeitet.
Ja, aber es fühlt sich nicht an wie Abarbeiten. Das macht tatsächlich Spaß. Also Howl finde ich überhaupt, das ist ein wunderschönes Spiel, das.
Was ist das denn?
Howl ist von Mipumi ein sehr, sehr strategisches, rundenbasiertes Spiel, wo man, ich hätte mich mehr vorbereiten sollen. Also man spielt ein junges Mädchen, ich glaube, in einem Dorf, das von Werwölfen geplagt wird. Und tatsächlich ist es ein bisschen puzzleartig, also man kommt auch weiter auf einer Spielkarte, man kann bis zu einem gewissen Grad seine Fähigkeiten verbessern. Und ja. Es ist rundenbasiert und es ist sehr, weiß nicht, was jetzt der richtige Druck ist. Es ist nicht taktisch, sondern es ist strategisch, weil man weiß auch, wie sich der Gegner bewegt. Also es ist eher wie Schach. Man muss einfach wirklich sehr viele Züge im Voraus planen und die Gegner auch in Fallen locken. Also es gibt jetzt kein Glück oder Zufall, sondern es gibt immer ein, wer zuerst zuschlägt, gewinnt, wie beim Schach. Und das fordert schon, also am Anfang geht es recht schnell, mittlerweile wird es immer herausfordernder, merke ich. Und das ist sehr schön umgesetzt. Es hat auch diese, ach, ich weiß nicht mehr, es gibt irgendeine Bezeichnung für diese Ästhetik. Ich glaube, es ist irgendwie verschwimmende Tinte oder so, Running Ink. Also
ein Aquarell. Ist
so ein bisschen aquarellartig, genau, ineinander fließend. Sehr, sehr hübsch. Also das mochte ich sehr. Dann Tarsis fand ich teilweise sehr atmosphärisch gut, teilweise fand ich es furchtbar, furchtbar billig und schlecht. Also alles, was Story ist, war furchtbar. Das Würfeln und diese, also da spielt man eine Mannschaft in einem Raumschiff zum Mars, auf dem Weg zum Mars, und es geht die ganze Zeit was schief. Und man muss eigentlich die ganze Zeit troubleshooten und Probleme lösen und es wird immer schlimmer. Und da muss man auch teilweise sehr strategisch vorgehen. Am Ende hängt aber viel von den Würfeln ab. Ich habe es, glaube ich, nach 20 Versuche einmal geschafft. Jetzt ist aber auch gut, muss ich sagen. Und die Story ist irgendwas mit Aliens und ja. Also das kann man dann wieder lassen. Das hätten sie, finde ich, lassen können. Da finde ich, hat in dem Fall mal, die war die prozedurale Rhetorik das Schönste. Also die Erzählung durch das Spiel selbst hat in meinem Kopf am besten funktioniert.
Ja, das ist dann, wenn man dann so dem, wie bei den alten Schweizer Spielen, noch schnell ein Narrativ aufzwingt.
Genau. Das müssen wir jetzt kurz erklären. Arno bezieht sich zum einen auf Necronom, einen Euro-Schmapp, das wir analysiert haben, nachzulesen auf unserem Blog von CH Ludens. Necronom findet man es, dass ein erstaunlich guter Shoot'em-up ist für die Zeit. Aber die Story, die man nachlesen kann, eigentlich nur im Handbuch sowas von fremd wirkt und absurd. Also sie ist schon wieder lustig, weil sie so abgefahren.
Die Story für sich fand ich eigentlich schon wieder
putzig. Ja, weil sie auch so viele Zeitreise-Ebenen und ich weiß nicht was. Und, ja. Aber mit dem Spieler hatte das dann doch recht wenig zu tun. Und auch bei Gate, das wir jetzt uns gerade anschauen für die nächste Case Study, auch da ist die Story, also man begegnet ihrem Spiel nicht wirklich.
Ja. Ja, aber apropos Troubleshooting in Space, ich habe ja auch was
gespielt. Ja, hätte dich jetzt gefragt, weil bei mir war es das jetzt. Also, was hast du gespielt?
Ja, nee, weil das passt nämlich total gut. Ich habe The Alters gespielt. Zumindest bin ich gerade dabei von 11-Bit Studios, die ja Frostpunk gemacht haben.
Ah, ein deprimierendes Spiel.
Kann ich bisher so nicht sagen. Ich bin nicht so begeistert wie andere, muss ich sagen. Wie zum Beispiel der Rainer Siegel.
Ah.
Aber ich finde vieles daran gut. Das ist im weitesten Sinne ein Survival-Spiel. Und da spielt man einen gewissen Jan Dolski, der auf einem Planeten abstürzt. Und der hat schon eine riesige Forschungsstation da, die sich auch fortbewegen kann. Aber er ist alleine. Und weil er alleine ist und nicht allein das Ding rocken kann, alle anderen sind beim Absturz gestorben, muss er alternative Versionen seiner selbst erschaffen, die nicht die gleichen Erinnerungen haben, sondern zum gewissen Punkt in seiner eigenen Vergangenheit werden dann die Erinnerungen der jeweiligen neuen Personen manipuliert, sodass sie zum Beispiel dann ein Spezialist in XY sind, anstatt das, was er hat. Also dadurch ergeben sich dann so funktionale Möglichkeiten und das Ganze stellt aber dann auch sehr schlau. Eigentlich, Daton hat es mich ein bisschen an Soma, an dieses Unterwasser-Horror- Klonspiel hätte ich fast gesagt, an dieses Spiel erinnert, wo dann das Bewusstsein in Maschinen zum Beispiel verpflanzt wird, da hat es mich ein bisschen dran erinnert, einfach diese Frage, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn man eine Kopie ist von jemandem, wenn die Erinnerungen nicht echt sind und so weiter und so fort. Also das ist da ganz interessant und ich finde auch, es ist wunderschön gestaltet, auch dieser Planet, aber es ist Also ich weiß nicht, ob ich es fertig spiele, weil es ist auch irgendwas ist da so ein bisschen off, so dieses Pacing, dieser Rhythmus im Spiel, der ist so ein bisschen tröge, finde ich. Und damit kann ich nicht gut umgehen in meinem Alter.
Also es sieht faszinierend aus und die Idee finde ich auch extrem cool. Aber
ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Spiel, aber es hat, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu ungeduldig dafür.
Ich muss jetzt noch nachschauen, ob es das für Steam Deck gibt. Im Augenblick sieht es nicht so aus.
Ha. Ja. Und ich spiele außerdem für einen Workshop, den ich an einem Gymnasium im Oktober halte, nochmal Hellblade Senua's Sacrifice durch. Und muss sagen, ich finde es besser als bei den ersten zwei Durchgängen, die ich vor einigen Jahren ja schon hinter mich gebracht habe. Also ich vielleicht auch, weil ich mittlerweile sehr viel darüber gelesen habe und so einen geschärften Blick darauf habe.
Du hast da viel drüber geschrieben, das wird es vielleicht auch nochmal verändert haben.
Und auch selber drüber geschrieben, ja. Und ich kann viel mehr anerkennen und appreciaten. man entschuldige den Anglizismus.
Er ist entschuldigt.
Dass, ja, wie gut es auch eigentlich konstruiert ist, muss man doch einfach sagen. Es ist auch immer noch schön, obwohl es jetzt auch schon 8 Jahre, glaube ich, alt ist. Und ich wollte es auch deswegen spielen, weil jetzt im, ich glaube, August irgendwann der zweite Teil dann auch für die PlayStation kommt. Ich habe ja keine Xbox. Und damit ich das dann auch nochmal dann durchspielen kann.
Gut, das hast du gespielt. Was hast du gesehen?
Gesehen habe ich vor allem, das ist mir wirklich hängen geblieben vor ein paar Tagen, Heretic. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein Horrorfilm vom letzten Jahr.
Nein.
Die Prämisse ist, es gibt zwei Mormonenschwestern, die durch eine, wie immer, Kleinstadt, eine amerikanische Kleinstadt, irgendwo in den, ja, ich weiß nicht, Rocky Mountains ist es nicht, aber es geht schon so ein bisschen in den Norden der Vereinigten Staaten. Die da unterwegs sind, von Tür zu Tür gehen, um einfach die Leute zu missionieren. Und sie geraten dann an einen sehr höflichen Mr. Reed. Das ist schon verdächtig. Das Wetter ist ganz furchtbar und er lädt sie dann ins Haus ein. Und von da an entspinnt sich eine wirklich verrückte, sehr gut geschriebene Geschichte um Religion, um die Frage, was ist Religion strukturell, was ist es philosophisch. Es wird sehr viele monologisiert von Hugh Grant, der den Mr. Reed spielt, ganz hervorragend.
Cool. Okay.
Und was drin vorkommt, ist eine Allegorie, bei der zum Beispiel Monopoly und, The Landlord's Game zum Beispiel dann auch eine Rolle spielen. Und deswegen ist es vielleicht auch für uns Game Studies Menschen interessant.
Ja, das klingt cool. Das kommt auf meine Liste. Ja,
kann ich wirklich empfehlen. Also ganz, ganz toller Film.
Du hast mir geschrieben, du hast auch noch zwei Bücher gelesen. Möchtest du von denen auch noch kurz
erzählen? Ja, also ich habe viel konsumiert, wie du merkst. Das ist gut. Das eine war, das war leichte, aber wundervolle Kost, Of Monsters and Mainframes von Barbara Truelove. In diesem Jahr erschienen. Und hier ist der Gedanke hinter dem Roman wirklich etwas schräg. Es gibt ein Schiff, die Demeter. Und woher kennen wir die Demeter? Aus dem Dracula-Universum.
Ach, das ist es, danke. Ja.
Das ist das Schiff, das Dracula nach London dann bringt. Und in diesem Fall wird Dracula zu einer Raumstation nach Alpha Centauri gebracht. Und ist erstmal aus der Sicht der Demeter geschrieben, die wo das Schiff quasi im Ganzen eine Artificial Intelligence, eine AI ist, KI, und beschreibt das Ganze. Das ist auch eine KI, die Autorin schafft das ganz wundervoll, diesen Widerspruch zwischen Persönlichkeit mit all ihren komischen Problemchen und diesem sehr mechanischen Denken, das auch zu beschreiben. Das macht sie ganz toll. Und sie versucht dann eben die Mannschaft vor Dracula zu retten, was nicht gelingt. Alle werden umgebracht, was zur Folge hat, dass erstmal alle anderen Schiffe sie total dissen und, und nur über sie am Lästern sind. Und aber auch die Gefahr ja in sichtbare Nähe rückt, dass sie vielleicht verschrottet werden könnte. Denn auf dem Rückflug, ein paar Monate später, ist es so, dass sie einen Werwolf an Bord hat. Und jetzt fliegt sie an einem Mond vorbei und dadurch wird der Werwolf aktiviert und der bringt bis auf zwei Kinder dann auch wiederum alle um. Und ja, du siehst, es ist total schräg und von da an entwickelt sich eine wirklich ganz tolle Geschichte um dieses Schiff, um eine weitere KI und diese ganzen Figuren. Also es gibt dann irgendwann noch ein Pharao, also so eine Mumie und Frankensteins Monster.
Ja, sie gehen alle großen Monster von Hollywood durch. Okay,
es ist wirklich großartig.
Es muss noch das Monster aus der Lagune vorkommen und dann sind
sie. Also mit sehr viel Liebe geschrieben einfach und das merkt man einfach auch. Also es ist leichte Kost, aber es tut manchmal ja auch gut.
Oh ja, das, ich finde das jetzt
ganz im Gegensatz zu dem anderen Buch, das ich gelesen habe, Bat Eater.
Okay.
Und das ist ein Horrorroman, den auch von diesem Jahr. Und das ist sehr interessant, weil der spielt zur Zeit der Corona-Pandemie, besonders von Anfang an sozusagen. Und die Ausgangslage ist hier, dass die Hauptfigur mit ihrer Schwester in New York an irgendeine U-Bahn-Station kommt und dann wird ihre Schwester vor eine einkommende U-Bahn geworfen und die stirbt ganz tragisch und ganz brutal und Figur hört dann nur noch den Mörderschreien, sie sieht ihn eigentlich nicht, sie hört ihn nur noch hinterherrufen, Bat Eater, also Fledermausfresser. Was einfach ein rassistisches Schimpfwort in dem Fall ist. Und dann setzt es vier Monate später ein und sie ist mittlerweile in der Reinigung von Tatorten gelandet, so jobmäßig, und stellt dann mit ihren Freunden fest, so nach und nach, also hier ist irgendwas total schräg, es werden immer mehr asiatische Frauen auf brutalste Art und Weise ermordet. Und da ist möglicherweise ein Serienkiller am Werk. Und das Ganze wird dann noch kombiniert mit einer wirklich interessanten Geisterstory. Also ich kann jetzt nicht zu viel erzählen, man muss es wirklich lesen. Und der Tatsache, dass die Hauptfigur, man weiß nicht genau, was sie hat, ob sie jetzt im autistischen Spektrum irgendwie hier veranlagt ist. Sie hat aber auch so eine Germophobie, ganz viele psychische Probleme und so. Und daraus ergibt sich eine ganz krasse Melange, die so einen gewissen, ja, so eine gewisse Klaustrophobie und gleichzeitig so diese ständige Angst vor der Umwelt und was passiert als nächstes an den Leser, die Leserin transportiert. Also wirklich auch ein sehr, sehr gutes Buch. Ich habe die ganze Zeit dachte ich mir, Gott, ich leg das weg, das ist mir zu düster. Und habe es dann doch durchgelesen, weil es einfach fantastisch geschrieben war.
Respekt.
Das, ja.
Ich kann kurz einwerfen, weil ich habe wirklich nicht so viel gelesen. Da ich vor allem auch die letzte Woche vor allem gedruckt habe. Aber was Stimmt. ich gelesen habe, ist von Elaine Nooney, die, also alle, die sich mit Game Studies auseinandersetzen, werden viele schon den Namen gehört haben. Unter anderem die sich für die Geschichte von Sierra interessieren, weil sie zur Geschichte von Sierra mal wieder publiziert hat. Und die hat ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr welches Jahr, über den Apple II. Was spannend ist, weil der Apple II ist ja so ein bisschen der, zwar so das Powerhorse der Apple-Geschichte, der so wirklich zur Verbreitung von Mikrocomputern beigetragen hat, der aber in der eigenen Geschichtserzählung von Apple ein bisschen runtergespielt wird, weil er nicht so cool war wie der Macintosh dann später. Oder der iMac, sondern der war einfach ein funktionaler Computer, den es aber über ein Jahrzehnt gab in verschiedenen Iterationen und der auch in der Computerspielgeschichte ein bisschen, wurde nicht vergessen, es weiß schon jeder, wie wichtig er war, aber er wird selten in der Bedeutung erzählt, die er tatsächlich gehabt haben dürfte und das hat dieses Buch ein bisschen nachgeholt, das noch dazu sehr gut geschrieben ist, muss ich sagen. Also das ist endlich mal ein wissenschaftliches Buch, das man sehr gerne liest. Es ist super strukturiert. Sie macht die Kapitel, die thematischen, immer anhand eines Beispielprogrammes auf. Also es geht gar nicht so viel um Spiele, es geht vielmehr auch um Gebrauchssoftware und auch die damalige Utopie, dass man den Haushalt mit dem Computer steuern könnte, also lange vor Siri und Alexa. Ja. Es hilft schon vieles besser verstehen. Sehr schön finde ich auch, dass sie ganz klar ein Narrativ hat, beziehungsweise einen Erkenntnisgewinn, der sich durchzieht, der am Ende nochmal rauskommt. Und zwar dieses, was ich auch immer wieder angesprochen habe, dass Computer gemacht wurden, ohne dass wirklich klar war, wofür sie gut sind. Dass sich viele das angeschafft haben, ohne zu wissen, wofür das jetzt wirklich gut ist. Und das war teuer, dass da einfach dieser Fortschrittsglaube war, der es getragen hat. Und sehr viel Marketing. Also da war schon sehr viel Wirtschaftslogik, gerade dieser von Reagan bestimmten späten 80er Jahre. Es kann ich sehr, sehr empfehlen für alle, die sich für die Geschichte der Computerisierung oder Digitalisierung interessieren. Man kann auch viel über unsere heutige Welt lernen, wenn man das Buch liest.
Ja. Es erinnert mich ein bisschen an Jesper Juhls Too Much Fun, das ja Ähnliches mit dem C64 macht.
Das hast du gelesen.
Gerade auch die. Ich habe es bisher halb ungefähr gelesen und insbesondere die Frage, was macht man eigentlich jetzt mit so einem Ding, spielt da auch eine sehr große Rolle. Also das war ja dieses, gerade beim C64 dann, diese Entscheidung, die ja von oben durchgedrückt wurde, wir vermarkten das nicht als Büromaschine, sondern als Entertainment-Gerät. Die wurde ja erstmal sehr kritisiert und das war aber letztlich dann der Glücksgriff, der dann den C64 ganz groß gemacht hat.
Ja, also da passiert jetzt einiges, muss ich sagen. Also diese ganze Plattform-Studies, da kommt jetzt regelmäßig was Neues raus. Ich habe da auch noch unangerührt ein neues Buch über der Intellivision bei mir stehen, neben dem C64-Buch zum Atari. Atari Age soll, könnte ich jetzt auch mal als nächstes lesen. Also das hat, aber ich kann das Buch empfehlen, weil das macht auch Spaß zu lesen.
Ja, das ist schon mal wichtig. Weißt du, es gibt auch viele Bilder, das ist ja für mich immer am wichtigsten.
Ja, in der Mitte gibt es sogar bunte Bilder und die sind tatsächlich, also schön, dass du es ansprichst. Ich habe das Buch auch sehr dafür gemocht, die Bilder machen total Sinn. Das ist nicht nur Illustration, sondern es wird auf sie Bezug genommen, das weiß ich schon mal sehr zu schätzen. Also es ist wirklich, die sind Anschauungsmaterial und es geht sehr viel halt auch um Werbung und da macht es einfach einen sehr schönen Sinn, das Ganze.
Gut. Ja, apropos Bilder, du hast Bilder gemacht, hast du gerade schon angedeutet. Ja. Sag doch noch, also ich finde, das gehört schon auch zum Softworks-Bereich.
Okay, gut. Aber dann werden wir überziehen wieder.
Ja, wir haben gesagt, 50 bis 90 Minuten sind schon.
Niemand hat 90 Minuten gesagt. ich hatte einen Grafikkurs, durch den ich recht unverhofft gekommen bin, weil meine Schwiegermutter jedes Jahr einen Malkurs macht und die letzten 3 Jahre meinen Sohn mit eingeladen hat, meinen Älteren einen Grafikkurs zu machen. Und zwar wirklich, also Grafik heißt in dem Fall einen Druckkurs. Das heißt, es wird, der hat über 3 Jahre gelernt, Kupferplatten zu gravieren und das dann zu drucken. Und ich war schon immer sehr beeindruckt davon, was er gemacht hat. Und jetzt hat es ihm mal gereicht, seine Sommer, weil es ist tatsächlich, ich kann sagen, es hat bei mir so ausgesehen, dass ich die letzte Woche von Montag bis Samstag einfach von 9 Uhr bis 17.30 Uhr meistens gearbeitet habe. Also es hat mir viel Freude und Spaß gemacht. Ich habe es freiwillig gemacht, aber ich war dann schon ein bisschen erschöpft. Und ich war noch dazu einer von denen, der immer früher gegangen ist und später gekommen ist. Also meine Kommilitoninnen waren da noch viel investierter. Aber ich wollte halt doch ein bisschen Zeit noch mit der Familie verbringen.
Ja, aber es hört sich extrem cool an.
Ich,
und du hast ja auch schon ein bisschen was in den sozialen Medien gepostet. Genau, was hast du denn alles
gemacht? Also ich habe erstmal gelernt, wie es funktioniert. Ich war schon ein bisschen besorgt, weil ich ja nicht so grafisch unterwegs bin und habe so ein halbes Jahr überlegt, was ich zeichnen könnte und bin halt auch recht früh auf Computerspiele gekommen. Dann dachte mir irgendwann eigentlich Pixel. Also alte Pixel-Spiele, die für mich noch dazu wichtig waren für meine Sozialisierung, also frühe King's Quest, Space Quest-Spiele, die frühen Lucasfilm Games, dass ich die versucht habe, möglichst schön zu zeichnen. Und zwar ist es sich eigentlich nie ausgegangen, dass man sie Pixel für Pixel abzeichnet, sondern ich musste eigentlich es immer übertragen auf eine andere Pixelanzahl. Also das heißt, da war schon eine gewisse Herausforderung dabei, das hatte ich ein halbes Jahr geübt. Und dann ist halt auch sehr viel Handwerk. Also man kriegt, man muss Kupferplatten mitnehmen, die müssen dann auch noch, das ist so absurd, die müssen dann noch poliert werden und geschliffen werden. Also bevor man überhaupt anfängt, was zu tun, werkelt man da mit Feile und Schleifpapier für eine Dreiviertelstunde. Dann kommt ein Abdecklack in diesem Fall drauf. Dann kopiert man die Skizze mit einem Kopierpapier drauf. Und dann wird graviert. Und da hatte ich eine Panik, weil wenn man da mal graviert, dann bleibt das auch so. Da gibt es keinen Radierer. Und dann arbeitet man mit Ätzbädern. Es ist so cool, es ist wirklich sehr cool. Und dann hat man nur eine einfache Gravur. Wenn man dann so etwas haben will, was ich dann am Ende hatte mit mehreren Schattierungen, dann gab es in diesem Fall die Möglichkeit, das hieß Aquatinte. Also ich hatte ja keine Ahnung. Da wird ein Asphaltstaub drauf regelmäßig verstreut. Dann wird das Ganze mit einem Propangasbrenner erhitzt, damit er ein bisschen schmilzt und sich wirklich verbindet mit der Kupferplatte. Und dann wird unterschiedlich lang geätzt. Also das Helle wird als erstes abgedeckt und dann hat man ungefähr, also ich hatte jeweils 6 Schattierungen zur Verfügung und da muss ich unterschiedlich halt immer wieder ätzen, dann rausnehmen, dann die nächste Fläche abdecken, dann wieder ätzen. Und dann am Ende kommt was Geniales raus. Also das wird dann gedruckt und dann fängt erst der Druck an, der nochmal, ich weiß nicht, über eine Stunde, also bei mir dauert, weil ich kein Profi bin. Also das Ganze einfärben, dann ist das Mühsamste, also da hatte ich ja keine Ahnung, das Mühsamste ist, die Farbe dann wieder runterkriegen, weil wenn man das Ganze mal eingefärbt hat, dann muss man schauen, dass halt nur die Farbe in den Stellen bleibt, wo man sie haben möchte. Und da braucht man, muss man sehr sorgfältig sein, was mir nicht unbedingt entgegenkommt. Also da habe ich lange geübt, um das halbwegs hinzubringen. Ja. Genau, und dann hat man gedruckt. Dann habe ich mich noch ein bisschen gespielt, damit eigene Farben zusammenzumischen. Und schlussendlich hatte ich einen Piraten aus dem ersten Sid Meier's Pirates-Spiel, das für mich wichtig war, den Roger Wilco aus Space Quest 1. Und mein Chef-d'oeuvre war Indiana Jones kämpft gegen einen Wehrmachtssoldaten in Indiana Jones and the Last Crusade.
Ja. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich schon sagen.
Yes. Das hört sich ganz es toll ist, an. Also ich werde nächstes Jahr mache ich auch weiter. Ich überlege auch jetzt schon, ob ich nicht vorher noch mit meinen Kommilitoninnen in Kontakt trete, damit wir auch zwischendurch drucken können wieder, weil ich habe Ideen, was ich als nächstes drucke. Und ich bin ein bisschen angefixt davon, muss ich sagen. Ein bisschen sehr.
Ja, mach.
Genau, dann könnte man noch überlegen, aber das mache ich jetzt nicht, was man da auch noch an Erkenntnis rausziehen kann, weil ich finde es ja charmant, dass ich ein etwas Digitales nehme und das Hardcore analogisiere, also den inversen Weg nehme, der normalerweise immer genommen wird in der Zeit, wo wir alles digitalisieren.
Ja. Bist quasi auf dem Weg von Ludwig Hanisch, der auch in seiner Kunst genau das macht.
Okay, ich bin so ungebildet manchmal oder ich komme so vor, ich google mal.
Das liegt nur daran, dass ich den Ludwig mal für die Gain interviewt habe. Sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Ja. Der hat bei Insta sieht man ganz oft seine Kunst. Das ist wirklich nett. Ganz liebe Grüße an der Stelle.
Okay.
Genau. Das hört sich doch nach Soft und Dufte an. Und jetzt springen wir einfach zur Antragserotik, oder?
Genau, jetzt
oder?
Machen wir den Sack zu.
Heute darfst du säuseln.
Also, Arno, lass uns über die Antragserotik reden. So, heute kam der Vorschlag von dir, das heißt, ich lasse dich das auch einleiten.
Ja, also ich kann da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen.
Ja, dann ist ja gut, dann machen wir jetzt Schluss. Wir sind bei 1:03, perfekt. Danke, Arno.
Eine Stunde drei.
Eine Verzahnung, ja.
Also ein Grundproblem, das ich eigentlich bei vielen unserer Texte habe, die ich so, also vor allem die ich selber schreibe, zu Repräsentationen von XY in Spiel 1, 2, 3, ist, dass wir diese Grundprämisse haben, bei den SpielerInnen bleibt irgendwas davon hängen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir das analysieren. Und ich frage mich immer wieder, stimmt das eigentlich? Und wenn man dann genau zu der Frage nach Forschung sucht, wird man eigentlich gar nicht mal so überschwemmt mit Ergebnissen. Mhm. Und da kommt mein Gedanke zu
diesem Fantasieantrag
her.
Untertreibst du da nicht ein bisschen? Also es gibt nichts dazu. Also keine großen angewandten Studien. Ja. Einfach, es gibt, ich weiß nicht, ich zitiere dann immer den Christoph Klimt aus den frühen 2000er Jahren vermutlich oder frühen 2010er Jahren, müsste ich jetzt klauen. Ja, wahrscheinlich eher 2010er Jahre. Wo ein sehr schöner Text zu Sozialisierung und aber ich glaube auch Cultivation kommt auch vor, wo halt drinnen steht, dass es sehr, 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 sehr plausibel ist, weil es halt für andere Medien die gleichen Theorien gibt und teilweise die auch nachgewiesen wurden, wobei, wenn man sich es genauer anschaut, also gerade Cultivation ist etwas, das es ist halt schwierig, oder? Arno, es ist halt schwierig, so etwas nachzuweisen. Ich frage mich auch, ob es überhaupt möglich ist, es wirklich nachzuweisen.
Also ein Feld, wo es ja ein bisschen gemacht wird, gerade weil da der öffentliche Diskurs so stark ist, ist immer diese Frage nach der Gewalt, die man durch Computerspiele lernt. Aber selbst das ist ja auch, dann steht dann da immer inconclusive oder man kann es nicht wirklich genau sagen, findet es jetzt statt oder nicht. Tendenziell eher nein, habe ich im Moment den Eindruck. Aber je nach Gesellschaftsdiskurs kann dann auch die Deutung solcher Studien dann wieder in die andere Richtung gehen. Also ich habe immer den Eindruck, so richtig weiß das keiner. Und das macht mir tatsächlich für meine eigene Arbeit wirklich zu schaffen, weil das ja so ein ganz zentrale Annahme ist.
Ja, also ich verstehe dich. Und worauf wir hier hinaus wollen, ist ja jetzt nicht mal debattieren, ob das notwendig ist oder nicht. Was wir gerne hätten, deswegen ist es auch eine andere Erotik, wäre mal ein Projekt, das sich überlegt, wie man das praktisch umsetzen könnte. Also den Nachweis dieser Transferprozesse. Es geht uns vor allem um Transfers, die da sind von einzelnen Gedanken über Gedankenbilder, über Ideen. Man müsste auch schauen, wie man das möglichst gut operationalisieren kann. Das wäre schon eine coole Frage. Es ist halt, ich meine,
bei sowas könnten wir nur in zweiter Reihe stehen, aber das würde ich wirklich gerne
machen. Naja, gleichberechtigt mit anderen. Es ist ja nicht so, dass da irgendjemand schon sich herausgetan hätte mit extrem viel Expertise. Man müsste ja auch, also es gibt solche Studien zur Wirkungsanalyse teilweise vom Film. Ich weiß nicht, bei der Literatur habe ich da gar keine Ahnung. Bei Film und Wochenschauen kannte ich einzelne Studien dazu. Es ist am ehesten noch, und da bin ich theoretisch eigentlich auch noch immer in irgendeinem Projektantrag drinnen, da habe ich nur seit 2 Jahren nichts mehr davon gehört, ist es auch in einem Lehrkontext, also im Kontext der Anwendung von Spielen in der Schule. Ich glaube, das kommt am ehesten noch in Richtung eines wirklich kontrollierbaren Experiments, weil sonst haben wir das Riesenproblem, wie unterscheiden wir, welche Transfers fanden denn jetzt in Spielen statt und was kam über Netflix-Serien, was kam über Popmusik, was kam von woanders her, weil das ja alles immer zusammenspielt und sich gegenseitig verstärkt. Also man müsste irgendwie eine Möglichkeit finden, etwas zu isolieren vom Rest. Also, weiß nicht, zum Beispiel schauen, Kultur von Vanuatu in einem Computerspiel, wo halt sonst überhaupt kein Kontakt, also kein beiläufiger Kontakt dazu da wäre. Weil schon bei Fragen wie Krieg oder Herrschaftsstrukturen ist es halt super schwer, da jetzt abzugrenzen von allen anderen Sozialisierungsinstanzen, die es ja auch gibt.
Ja, ideologische Muster sind ja eigentlich auch alle schon immer zumindest bekannt in gewisser Weise.
Man könnte sich anschauen, es sollte ich auch endlich anschauen, oh Gott, und jetzt muss ich erstmal den Namen richtig aussprechen, es schreibt sich S-I-A-N, eine Kollegin aus dem Vereinigten Königreich. Was würdest du sagen? Sheehan? Cyan? I don't know. Jedenfalls, S. Beavers hat ihre Abschlussarbeit, ich glaube, das war die PhD-Thesis zu Vermittlung von Geschichte und ich glaube, es war vor allem in Assassin's Creed-Spielen geschrieben. Und das ist das Nächste, was ich noch kenne, was in diese Richtung gegangen wäre.
Ich glaube, Nico Nolden hat es ja auch ein bisschen in seiner Diss
gemacht. Nein.
Nein? Verwechsel ich das mit dem
Also die habe ich gelesen, die ist sehr spannend, aber es gibt keine irgendwie tatsächlich konkreten Tests dazu. Also er hat sich ja das wie heißt das? Das ist ein sehr, sehr coole MMO angeschaut. The Secret Life. Also, ich weiß es nicht, die müssen noch mal nachschauen. Also da ist auch sehr viel, also das, was wir auch machen, theoretisieren und Hypothesen aufstellen, die alle auch nachvollziehbar sind und profunde, aber das sind jetzt auch keine Experimente in Richtung, was wurde da an einzelne Menschen vermittelt. Das ist ja das, nehme ich an, was dich interessieren würde, also dass mal wirklich so gut es geht, nachgewiesen wird, dass da wirklich was hängen bleibt.
Ja, es ist ja egal was, aber Hauptsache
irgendetwas.
Es passiert irgendwas.
Naja, davon können wir einfach ausgehen. Aber du hast recht, ich fände es schon auch gut.
Ja, aber können wir eben einfach davon ausgehen? Das ist eben die Frage, das tun wir ja ständig. Nur,
ich glaube, wir hatten das eh auch in diesem Podcast. Wir machen es dann halt über Umwege und versuchen es zu verifizieren, um zu schauen, wie verbreitet das ist und ob sich gewisse Mustern auf ihren Wegen durch die Medien nachvollziehen lassen. Also von... Ja.
Aber wenn da draußen eben irgendjemand ist, der A, entweder Lust hätte, mal so ein Projekt durchzuführen und oder B, auch schon bestehende Literatur zu solchen Dingen hat, bitte gerne sich an uns wenden. Das würde uns sehr freuen.
Ich glaube, ein Weg wäre wirklich mal sich zu fokussieren auf Aspekte, die recht weit von unserem Alltag entfernt sind. Das ist... natürlich insofern schwierig, weil uns besonders interessiert alltagsnahe politische Ideen, aber also Sachen, die sich wirklich isolieren lassen vom Rest, wo man dann wirklich nachzeichnen könnte, so gut es geht, das kam durch das Spielen hier. Nächste Schritte, die uns ja interessieren würden, also es gab da, ach, und jetzt müsste ich den Namen wieder wissen, also es ist, ich habe mich viel schon in meiner Dissertation mit Kommunikationstheorie beschäftigt, weil eigentlich wollte ich ja auch möglichst schnell nachweisen, was für eine Wirkung das hatte, bis ich dann schon bei Wochenschauen gelernt habe, das wird nichts, also auch da lässt sich nur nachzeichnen, was ich, welche Bilder finden sich dann woanders wieder und dann kann man so ein bisschen nachzeichnen, die waren in der, im kollektiven Bewusstsein drinnen. Aber an sich gibt es ja recht viel, also es hat sich sehr viel getan. Es gab ja grundsätzlich mal so in den 30er Jahren kam erstmals die Idee von Propaganda auf und da gab es dieses Buch, ich habe wieder nur so Halbwissen von Dreipfeil und Hakenkreuz, das so ein bisschen vermittelt hat, dass eigentlich quasi alle Menschen Roboter sind, die einfach total empfindlich sind für Propaganda. Also egal, was du denkst, sobald du halt mit einem guten Leni Riefenstahl-Film konfrontiert wirst, bist du dann eigentlich quasi ein Nazi. Nach dem Krieg sind sie draufgekommen, na, so einfach ist es doch nicht. Dann gab es halt dieses Uses and Gratifications-Modell, das da kam. Bitte googeln, von wem das ist. Ja. Das besagt sehr, sehr banalisiert und vereinfacht, dass man sich schon sucht, was man haben will oder was man lesen, was man konsumieren will. Also das... dass man empfindlich ist für das, auf das man empfindlich sein will. Und da gab es dann auch, da müsste ich jetzt auch wieder schauen, wir geben das dann unten in der Shownotes, ein Franzose, der über die Chemin de Persuasion, die Wege der Überzeugung geredet hat und da mal runtergedröselt hat, wie viele Hürden es gibt von etwas sehen oder konsumieren, bis man verändert jetzt auch wirklich sein Verhalten. Also das ist ja das, was interessiert. Ja. Inwiefern kann etwas, was man irgendwo sieht, dazu führen, dass man sein Verhalten verändert? Und da sind, ich glaube, 7 Hürden zu überwinden, wo halt es auch sehr viel darum geht, möchte man sein Verhalten überhaupt verändern, weil wenn man es nicht möchte, dann passiert das auch nicht. Also das, diese Angst, da können wir gleich entwarnen. Das ist, man muss schon empfänglich sein für etwas, dass es etwas bewirken kann.
Kann man auch alles zum Teil nachlesen in unserem gemeinsam geschriebenen Text zu Wissenstransfers und digitalen Spielen, in dem in welchem Band war es nochmal? In dem Krankheit in digitalen Spielen,
genau. Das ist ein sehr schöner Text. Ja. Wir haben wirklich, danke für den Hinweis. Verzeihung, jetzt läutet es bei mir an. Ich hätte, das nächste Mal stelle ich mein Handy wieder auf lautlos.
Ich habe sogar
Flugmodus. Kannst du das rauslöschen? Kannst du das rausfiltern, Arno?
Nein. Okay.
Gut. Shame on me.
Ja. Ich bin ja leid gewöhnt. Also nicht mit dir.
Gut, aber das ist jetzt kein schönes Ende. Wir wären zwar bei 70 Minuten, was ich gut finde, 73, aber jetzt brauchen wir noch irgendetwas Beschwingliches, etwas, das wäre ein schönes Antrag, ja, mag sein.
Ach, ja.
Was machen wir als nächstes, Arno?
Meinst du, das wird was Schönes?
Ja, das wird was Schönes. Wir sollten das wieder was
Beschwingliches. Ich schreibe gerade für den AKGWDS einen Text zu Politik und politischen Debatten um Computerspiele.
Und ich, ist das was Schönes? Und ich schreibe für den AKGWDS-Band etwas zu Politikwissenschaft und Game Studies.
Und Mensch, das ist ja fast das Gleiche.
Und ich hadere gerade auch wieder irrsinnig. Heute mache ich das Wort hadern scheinbar. Ja, ich kämpfe gerade ein bisschen damit, weil ich wirklich das Gefühl habe, es gibt noch immer quasi nichts. Ich habe mich wieder auf die Suche gemacht. Es gibt die Bücher von Thomas Beft, Beft, ich weiß nicht, Befts würde ich sagen, die ich sehr, sehr geschätzt habe. Die haben mich sehr inspiriert zu meiner Forschung und dann ist er einfach aus der Forschung rausgegangen. Und es ist nicht wirklich viel nachgekommen, muss ich sagen. Aber auch international, also ich habe jetzt dann ein bisschen nicht nur einfach so gegoogelt, sondern halt auch bin wirklich da mehrere Repositorien durchgegangen.
Wonach siehst du jetzt konkret? Bitte?
Wo sich die Politikwissenschaft etwas ausführlicher mit digitalen Spielen auseinandergesetzt hat. Also es gibt da ganz selten Sachen aus Sicht der Politikwissenschaft. Und jetzt habe ich so ein paar rezentere Texte gefunden und merke ich auch, die sind total isoliert, weil die rezipieren quasi nichts oder wenig von den Game Studies, außer die Texte von Befts aus den 2010er Jahren. Und da hat sich jetzt doch einiges mehr getan. Also interessant, dass sich in den Politikwissenschaften erst so wenig tut, während in anderen Disziplinen, selbst in der Geschichte, von der hätte ich es ja nicht erwartet, aber da floriert die Beschäftigung mit digitalen Spielen und der POVI scheinbar nichts. Also falls ich mich da sehr irre, das ist auch ein Aufruf um Unterstützung und Hilfe, dann belehrt mich bitte eines Besseren und zeigt mir das Handbuch digitale Spiele in der Politikwissenschaft oder Videogames and Political Studies, die ich einfach nicht gefunden habe.
Wir haben ja letztens in unserem Instituts Design-Rhetorik-Treffen über populistische Spiele gesprochen.
Ja, ich weiß, das tut mir noch mal leid, dass ich das verpasst habe, aber das ist ja auch nicht, das ist ja nicht konkret zu digitalen Spielen, sondern eher wieder so Spieltheorie, oder?
Nicht die klassische. Nee, es geht schon in Richtung Spiel, wie wir es verstehen. Also dieser vor allem Heusingersche Spielbegriff.
Na gut.
Naja.
Für mich ein Grund, das nachzuholen.
War das jetzt schön genug als Abschluss?
Das ist ein schöner Abschluss. Doch, nein, ich finde, ein schönes Ding könnte man noch erwähnen, weil es war so eine schöne Erfahrung. Ja. Und ich möchte auch einmal kurz in den Äther heraus erzählen, wie sehr du geflucht hast, als ich dir erzählt habe, dass ich dich shanghaied habe für einen Text zu Skyrim für unseren
schrecklich
für unsere geliebten Kollegen Dr. Inderst und Jakob Birken. Und übrigens auch die Aurelia, die haben wir dann auch noch shanghaied. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, euch das angetan zu haben, aber es war dann ein großer Spaß, finde ich. Also wir haben uns...
Für dich.
Für mich war es ein großer, großer Spaß. Wir haben uns Geschichtsbücher in Skyrim angeschaut und das mit Geschichtstheorien außerhalb von Skyrim verglichen. Und ich fand, das ist ein Text, der hat Freude gemacht zu recherchieren, zu erarbeiten. Ich finde, er hat auch Erkenntnis bewirkt und er ging schnell, es war super professionell.
Ja.
So, und bevor du jetzt noch irgendwie da etwas herum kritisierst.
Nö. Ich hatte jetzt nur gesagt, für mich war es dann doch weniger schmerzhaft, weil ich quasi nicht die Quellenarbeit gemacht habe.
Höchstes Lob.
Die ich ja selber gar nicht so sehr mag, sondern tatsächlich, was habe ich mir angeschaut? Achso, die Forschung, die es zu Büchern und Literatur in Skyrim gibt. Und es ist schon überraschend, dass es da überhaupt so viel gab.
Ja, war auch sehr schön. Aber unser Feld haben sie sich nicht angeschaut, die Geschichtstheorie.
Das stimmt, ja.
Es hat Philosophie alles, in Spielen. Ja.
Es hat alles total Sinn gemacht am Ende.
Also können wir empfehlen, sobald ein Band zu Skyrim herauskommt, herausgegeben von Jakob Birken und Rudolf Inderst.
Bitte Rudolf Inderst mit Mails überschwemmen, genau. Mit Anfragen zu dem Buch.
Bitte. Kommt bald, kaufen Sie das.
Ja.
Gut, dann machen wir jetzt den Sack doch zu. Zeitlich okay, würde ich sagen.
80
näher an 80 als an 70, ja. Mit Abspann und so, 80. Es war mir eine Freude, Arno, dich wieder zu sehen. Du hast mich jetzt nicht so viel gesehen, weil meine Internetverbindung nicht so gut war. Aber du hast mich gehört. Ich habe dich auch sehr gern gehört. Ich hoffe sehnlichst, dass Hörerinnen etwas mit dem Gesagten anfangen können. Wir freuen uns sehr über Feedback auf allen unterschiedlichen Plattformen, wo wir verfügbar sind. Auch über kritische EZIS, die haben schon einiges umsetzen können. Wir sind noch immer beim Lernen. Und ja, schalten Sie wieder ein, KI-frei. Wenn es heißt, wir sind mittlerweile KI-frei, genau. Und das, was wollte ich jetzt sagen? Genau, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, kritische Controller. Arno, Papa.
Ja. Papa. Mach's gut. Tschüss.
Ciao. So. Antrag. 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 Antrag